Wer du bist, wer bist du eigentlich Gott? Damit sind wir schon direkt bei unserer Frage, nämlich der Frage nach der Skepsis und nach dem Glauben. Und das Erste, was ich dir sagen möchte, ist, es ist okay, Zweifel zu haben. Das ist nichts Verbotenes. Und der berühmteste Zweifler, der uns in der Bibel vorgestellt wird, das ist der Thomas, und über den werde ich heute Abend ein bisschen euch erzählen. Es gibt einen relativ unbekannten Brief in der Bibel, den Judasbrief. Darf ich mal fragen, wer von euch den schon gelesen hat? Das ist ein gutes Drittel, okay, vielleicht sogar die Hälfte. Die andere Hälfte kann ihn lesen zwischen jetzt und schlafen gehen. Ja? Wenn die Predigt langweilig wird, nehmt ihr eure Bibeln raus und lest einfach den Judasbrief. Oder wenn ihr die Bibel nicht dabei habt, guckt es auf dem iPhone. Wenn ihr eure Bibel habt, oder ihr habt zu Hause eine Bibel. Solltet ihr keine Bibel haben, kauft euch eine. Und in Judas 22, der hat nur ein Kapitel, deswegen wird ja nur die Verse gesagt, heißt es, erbarmt euch derer, die zweifeln. Also, es gibt ja den barmherzigen Samariter, das ist der zusammengeschlagen ist, verbindet, auf seinen Esel hieft, dann zu einer Gaststätte bringt, dort ihn versorgen lässt. Und so, und ganz praktisch Erbarmen gezeigt hat, aber so gibt es auch Erbarmen, Anteilnahme für die, die vielleicht intellektuell unter die Räuber gefallen sind. Die vielleicht glauben möchten, aber nicht glauben können, weil ihnen irgendwas einoktroyiert worden ist oder weil sie eine ganz bestimmte Vorstellung haben von Gott oder weil sie irgendwas in der Bibel nicht verstehen oder weil sie in ihrem Leben vielleicht was Furchtbares erlebt haben. Und jetzt sagt die Bibel, erbarmt euch derer, die zweifeln. Also schließt die nicht aus, die Zweifler? Sagt nicht, die sind irgendwie keine echten Christen? Guckt auch nicht auf die herab oder haut ihnen irgendwelche Sprüche um die Ohren, sondern erbarmt euch ihrer. Nehmt euch der Menschen an, die Zweifel haben. Und das möchte ich heute Abend versuchen, mit euch ein ganz klein bisschen durchzubuchstabieren. Wie ist das mit dem Zweifel? Und vielleicht gibt es den einen oder die andere heute Abend, der sagt, ja, das ist eigentlich bei mir so. Ich bin so ein Mensch, der von Zweifeln bestimmt ist, aber ich möchte gerne glauben. Dann ist die Predigt genau für dich. Und vielleicht bist du selbst nicht so einer, sagst, ich habe das alles schon gecheckt mit dem Glauben, aber ich kenne Leute, denen geht's so, wie du das gerade beschrieben hast, Roland. Dann ist die Predigt auch für dich, weil das, was ich denen jetzt dir erzähle, kannst du vielleicht im Gespräch gebrauchen. Was hindert eigentlich Menschen zu glauben? Ich habe in der CVM-Hochschule, die wir haben bei uns in Kassel, ich bin da ja in Kassel tätig beim CVM, jetzt einen Kurs über Apologie gemacht. Apologie heißt Verantwortung oder Verteidigung oder Antwort. Kommt aus dem Neuen Testament, seid alle Zeit bereit, Apologie zu geben. Apologie, ja, Antwort denen, die euch fragen, worauf euer Glaube sich gründet. Und da haben wir versucht nachzuvollziehen, welche Gründe gibt es denn eigentlich für den Glauben? Und wie ist das in der Kirchengeschichte gewesen? Welche Zweifel hatten die Leute? Welche Geistesströmungen gab es? Und wie haben sie versucht, zu verschiedenen Zeiten darauf zu antworten? Wie kann man vom Zweifel zur Gewissheit kommen? Das ist die Frage heute Abend. Wie bist du eigentlich zu Gott gekommen, zum Glauben an ihm? Manche kommen über ein besonderes Erlebnis, eine Emotion. Es war irgendwie ganz toll und dann wusste ich, Gott ist da. Das hat mir mal eine Lehrerin gesagt, als ich noch Schüler war und wir irgendwie in eine Klasse gegangen sind, um die zu evangelisieren. Und dann sagte die Lehrerin, ja, ich glaube auch irgendwie an Gott. Und als mein erstes Kind geboren wurde, da wusste ich, es gibt Gott. Also, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen als Mann, aber jedenfalls so ganz direkt. Ja, und als das erste Kind, da wusste ich, da gibt es Gott. Also eine überwältigende Emotion und das hat eine Tür aufgestoßen hin zum Glauben. Vielleicht ist es so, dass du ein Wunder erlebt hast. Du hast Gott auf die Probe gestellt und du warst in einer großen Notlage und hast gesagt, Herr, hilf mir. Und wenn du mich hier rausholst, dann will ich an dich glauben. Und auf einmal hast du gemerkt, er ist da und er hilft und es geschieht. ein Wunder, vielleicht auch gar unerbeten, vielleicht passierte es einfach, du hast gar nicht darum gebeten und doch hast du auf einmal gemerkt, Gott ist da, er hat mich bewahrt und ich will jetzt ihm nachfolgen. Andere finden zum Glauben über die Erfahrung der Gemeinschaft. Da sind halt andere, die auch glauben. Das stärkt mich in meinem Glauben. Ist auch ein Weg, wie man zum Glauben finden kann. Aber es gibt Menschen, vielleicht auch unter uns, die brauchen eine intellektuelle Überzeugung, um glauben zu können. Sie müssen und wollen verstehen. Ihr Zugang zum Glauben ist der Verstand oder ihre Blockade für den Glauben ist der Verstand. Und wenn die Fragen, die sie haben, nicht beantwortet werden oder nur oberflächlich beantwortet werden, dann können sie nicht so gut zum Glauben kommen. Welcher Typ bist du von diesen, die ich gerade beschrieben habe? Vielleicht bist du auch eine Mischung. Ich bin auf jeden Fall der Verstandtyp. Also ich muss das verstehen. Ich könnte nicht Christ sein und ich könnte nicht an Gott glauben und Jesus nachfolgen, wenn ich nicht auch mit meinem Verstand intellektuell davon überzeugt wäre, dass die Sache mit Gott stimmt. Und deshalb ist es mir wichtig, immer wieder auch diese intellektuellen Fragen zu beantworten. Ich will meinen Glauben und ich will mein Leben nicht auf Sand aufbauen. Und so habe ich zwei Grundfragen heute Abend mitgebracht. Die erste, ist es wahr? Und die zweite, hat es Bedeutung? Ist es eigentlich wahr? Wenn dich jemand fragen würde, ist das wahr mit Gott? Ist das wahr mit Jesus? Kann man der Bibel vertrauen? Was würdest du sagen? Hättest du eine Antwort? Hättest du etwas, was du durchdacht hast für dich? Würdest du sagen, dass dein Glaube ein durchdachter Glaube ist? Diese Skepsis, dieser Zweifel kann dir an ganz unterschiedlichen Themen, an ganz unterschiedlichen Punkten ansetzen. Kann ansetzen zum Beispiel bei dieser Frage mit Schöpfung versus Evolution, Verlässlichkeit der Bibel, Sinn des eigenen Lebens. Das kann auch eine Frage sein. Und ich denke, es ist wichtig, wenn wir so uns dem Glauben nähern, die zentralen Fragen herauszuschälen. Die erste Frage ist die, gibt es überhaupt Gott? Weil wenn es ihn nicht gibt, können wir gleich sofort jetzt aufhören. Das ist die Grundfrage, die du entscheiden musst. Gibt es Gott oder gibt es ihn nicht? Und die zweite Frage, die dann folgt, ist, wenn es Gott gibt, wo ist er zu erfahren und ist er überhaupt zu erfahren? Und die dritte Frage, die daraus kommt, ist, wie kann ich ihn erfahren? Wie kannst du ihn erfahren? Also drei Schritte. Gibt es Gott? Wenn ja, kann man ihn erfahren? Und drittens, kann ich ihn erfahren? Die Bibel gibt auf alle diese drei Fragen ganz deutliche Antworten, die zum Zentrum des Glaubens gehören. Sie sagt, ja, es gibt Gott. Und zwar ist er nicht irgendwo, es gibt ihn nicht irgendwo, sondern er ist. Er ist von Anfang und er ist am Ende, er ist vor allem, er ist nach allem, er ist von Ewigkeit. Am Anfang schuf Gott, das sind die ersten drei Worte, Himmel und Erde. Die Erde kommt erst als fünftes Wort. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott ist der grundlegende Faktor. Er ist das absolute Faktum. Er ist der Kreator. Von ihm kommt es her. Und die zweite Frage, ist er zu finden? Ja, er ist zu finden, weil er geredet hat. Er hat geredet in der Geschichte. Er hat geredet in deinem Gewissen. Er hat vielleicht in deiner Lebensgeschichte geredet. Und er hat geredet, vor allen Dingen in Jesus. Und die dritte Frage, ist er erkennbar oder hat es eine Bedeutung? Ja, es hat eine Bedeutung, weil es ein grundlegender Unterschied ist, ob du aus der Hand von einem Gott kommst, der dich liebt, oder ob du aus dem Nichts herauskommst. Und ob du zu einem Gott hingehst, der dich geschaffen hat, oder ob du in ein Nichts hineingehst. Und ob das, was wir hier täglich erleben, der Stuhl, auf dem du sitzt, oder die Bank, die Kirche, den Baum, den du siehst, ob der nur ein Zufallsprodukt ist oder ob der Teil und Ausdruck einer schöpferischen Persönlichkeit ist. Und je nachdem hast du eine ganz andere Weltsicht. Du wirst auch die anderen Menschen unterschiedlich anschauen. Wenn der andere nur das Produkt eines Zufalls ist, eines evolutionären Prozesses, ohne dass da jemand dahinter steckt. Ich rede jetzt nicht gegen Evolution an sich, sondern ich glaube, es gibt eine Entwicklung, die Gott in Gang gesetzt hat und die er leitet. So stelle ich mir das vor. Aber wenn du sagst, da gab es keinen Leiter, da gab es keinen Designer, da gab es keinen, der das ausgedacht hat, keinen Planer und keinen, der das führt, wirst du auf den anderen Menschen ganz anders schauen, weil der ist einfach nur ein Zufallsprodukt, ohne Sinn und Ziel. Und du auch und ich auch. Es hat also Bedeutung. Es hat Bedeutung für gut und böse, für richtig und falsch. Mit welcher Berechtigung sagen wir, dass etwas richtig und falsch ist, wenn es keinen letzten Beurteiler gibt, wenn es keinen Richter gibt? Und deswegen hat das die Sache mit Gott ganz große Bedeutung. Gott stellt sich vor als der Vater. In der Bibel, in der Geschichte, in Jesus können wir ihn sehen. Und deswegen möchte ich dir sagen, die Gottesfrage kannst du nicht abstrakt beantworten, sondern die kannst du nur beantworten, wenn du auf Jesus schaust. Weil an dieser Stelle, so sagt es die Bibel, Gott geredet hat und nicht nur ein Buch geschickt hat, so wie es in manchen Religionen gesagt wird, sondern selbst Mensch geworden ist. Der Thorsten Hebel war ja lange beim Christustreff, war lange bei Friends, der erzählt oft ein Beispiel. Und wenn ich dasselbe Beispiel irgendwo erzähle, dann sagen die Leute, ach, das hast du vom Thorsten geklaut. Das Gegenteil ist wahr, er hat es von mir geklaut. Und dieses Beispiel ist so. Stell dir vor, du läufst und joggst jeden Morgen oder alle zwei Tage auf einem bestimmten Waldweg. Und da ist ein Ameisenhaufen. Ich habe neulich einen ganz tollen Ameisenhaufen gesehen. Unglaublich, wie viele Ameisen da krabbeln. Ja, kann keiner zählen, ich jedenfalls nicht. Und du joggst und immer grüßt du die Ameisen, sagst Hallo Ameisen, und die Ameisen sagen ja, hallo Roland, oder sagen gar nichts, sie gehen einfach so weiter. Und eines Tages liest du in der oberhessischen Presse, dass hier eine Straße gebaut wird, gerade genau da, wo der Ameisenhaufen ist. Und jetzt willst du, weil du diese Ameisen lieb gewonnen hast, denen sagen, passt mal auf, verlegt euren Ameisenhaufen um 100 Meter nach rechts, dann seid ihr sicher. Du redest also mit den Ameisen nächstes Mal, wenn du vorbeijoggst, sagst, hallo Ameisen, hallo, verlegt es. Die krabbeln einfach weiter, die hören nicht zu. Dann denkst du, okay, vielleicht sprechen die amerikanisch, sind hier eingewandert oder sind aus dem Niederland oder so, muss deren Sprache sprechen. Ja? Und dann machst du es also so oder sprichst hessisch, ist ja auch eine schöne Sprache. Ja? Der einzige Weg, mit diesen Ameisen zu kommunizieren, wäre, wenn du selbst zu einer Ameise würdest. Und dann in der Ameisensprache mit ihnen reden würdest. Stell mir vor, das wäre möglich. Und ich weiß nicht, ob die reden oder ob die tanzen oder ob die Düfte ausstoßen, um zu kommunizieren. Auf jeden Fall, du könntest jetzt in der Ameisensprache mit ihnen reden. Dann wäre aber sofort die Frage der Ameisen, du bist jetzt eine Ameise wie wir, woher wissen wir, dass du eigentlich ein Mensch bist, ja, der zur Ameise geworden ist? Und diese Frage, jetzt komme ich weg von den Ameisen zu Jesus. Diese Frage stellt sich bei Jesus. War er nur ein Mensch wie jeder andere, mit guten Ideen, netten Charakter, einer jungen Mutter, einem Vater, der Zimmermann war, mit Weisheitssprüchen und mit der Kraft, besondere Dinge zu tun? Oder war er noch viel mehr, nämlich der Gott war in Menschengestalt? Der aus der jenseitigen Dimension hineingekommen ist in unsere vier oder fünf Dimensionen, Raumzeit, vier Räume, Länge, Breite, Höhe plus Zeit plus was weiß ich, was noch gibt. Aber ganz klein geworden, Mensch geworden wie du und ich. Und wenn man so Jesus anschaute, dann gab es Indizien dafür, dass er mehr war. Die Wunder, die er tat, die Blinden, die er heilte, die Toten, die er auferweckte. Das macht man nicht mal einfach so. Ja, da muss was dahinter sein. Aber die ganz entscheidende Frage ist die, was passierte, nachdem er am Kreuz gestorben war. Und da kommen jetzt die anderen an und sagen, pass mal auf, der Jesus, unser Jesus ist nicht im Tod geblieben, sondern er ist auferstanden. Und da ist einer, der auch zu dieser Clique gehört, der heißt Thomas, aber der hat das nicht miterlebt. Und über diesen Thomas rede ich jetzt gerade, das ist der Zweifler. Der sagt, ihr könnt mir viel erzählen von einem lebendigen Jesus. Ihr könnt mir viel erzählen, dass er auferstanden ist, aber wenn ich nicht selbst es erlebe, wenn ich ihn nicht selbst sehe, wenn ich nicht meine Hände in seine Wundmale lege, dort, wo die Nägel durchgegangen sind, und meine Hand in die Seite lege, wo der Speer reingegangen ist und das Loch gemacht hat, wenn ich ihn nicht fühlen kann, dann kann ich nicht glauben. Und dann kommt dieser Thomas eines Tages die Woche drauf wieder in diese Gruppe der Jünger und auf einmal ist Jesus da. Und für mich ist die Frage der Auferstehung die zentrale Frage bei der ganzen Gottesfrage. Und das möchte ich dir auch so sagen. Wenn du sagst, ich weiß nicht, ob das stimmt mit Gott, dann ist mein Ratschlag an dich, lies das Neue Testament mit einem kritischen Geist, aber mit einem offenen Geist. Und stell dir die Frage, haben die das hier alles nur erfunden? Hatten die alle nur Illusionen? Wollten die uns was vormachen? Ist das eine fromme Story? Ist das eine gute Vermarktung? Oder ist da die Wahrheit drin? Ich habe ja das Neue Testament vor einigen Jahren übersetzt und jetzt neulich die Psalmen. Ihr musstet gerade leider meine Übersetzung hier miteinander sprechen. Übrigens, Adonai ist ja das hebräische Ersatzwort für Yahweh. Adonai heißt der Herr. Also man kann auch einfach sagen, der Herr, aber der Jude heute, wenn er Hebräisch spricht, sagt er nicht Yahweh, oder wir wissen gar nicht genau, wie der Gottesname ausgesprochen wurde. Und deswegen habe ich damit Adonai übersetzt, um einfach auch näher an den jüdischen Gebrauch ranzukommen. Als ich so das Neue Testament übersetzt habe, ist mir das nochmal ganz neu entgegengekommen. Nämlich die Überzeugung, mit der diese Leute das geschrieben haben. Das sind keine erfundenen Geschichten. Da sind Augenzeugenberichte dahinter. Und das sieht man auch bei dem Thomas und bei den anderen. Die wollten eigentlich gar nicht glauben, weil es für sie auch unvorstellbar war, dass da einer aus dem Grab rauskommt. Aber sie mussten glauben, ja, und dann wollten sie natürlich auch glauben, weil sie merkten, es ist wahr. Und deshalb meine Antwort auf deine Skepsis ist, mach es wie der Thomas. Isolier dich nicht, sondern geh dorthin, wo die anderen sind, die an Jesus glauben. Und sei offen für eine Begegnung. Und vielleicht passiert es dir wie dem Thomas, dass du auf einmal das Wort von Jesus hörst, wo er zu dir sagt, du, komm her, fass mich an, sei nah bei mir. Sei nicht mehr ungläubig, sondern gläubig. So hat es der Thomas erlebt. Und lies das Neue Testament und geh da hinein. Es ist ja ganz interessant, dass als Thomas, ich lese jetzt hier noch zwei, drei Sätze aus diesem Kapitel 20 im Johannesevangelium. Da kam Jesus wieder zu ihnen, obwohl die Türen verschlossen waren, stellte sich mitten unter sie und sagte, Friede euch. Danach sprach er Thomas an, komm her und mit deinem Finger komm an diese Stelle und schau dir meine Hände genau an. Komm mit deiner Hand und fass meine Seite an. Sei nicht ungläubig, sondern vertraue. Thomas antwortete ihm, du bist mein Herr und mein Gott. Das habe ich vorhin da hinten draufgeschrieben auf ein großes Poster, was vor dem Altar liegt. Mein Herr und mein Gott. Und wenn wir gleich miteinander Zeit nehmen, um Gott zu loben und zu beten, dann lade ich dich ein, dass du nach vorne kommst, da liegen Stifte, und dass du deine Antwort an Jesus schreibst. Die Antwort von Thomas war, mein Herr und mein Gott. Vielleicht hast du ein anderes Wort für Jesus. Jetzt sagst du vielleicht, mir geht das ja, das höre ich jetzt alles, aber ich war ja nicht dabei. Ich bin nicht der Thomas. Ich lebe heute und hier. Und deswegen sagt Jesus noch was ganz Interessantes, etwas Ermutigendes. Er sagt, Thomas, weil du mich mit deinen eigenen Augen gesehen hast, glaubst du, doch richtig glücklich sein können die, die vertrauen, ohne etwas gesehen zu haben. Und damit öffnet Jesus die Tür zu uns allen, weil keiner von uns heute im 21. Jahrhundert Jesus so gesehen hat wie damals die Leute. Aber in der Dimension seines Geistes, dadurch, dass sein Geist unter uns ist, können wir genau die gleichen lebensverändernden Erfahrungen machen, die der Thomas gehabt hat und der Petrus und die Maria Magdalene und die Salome und wie sie alle heißen. Ist es wahr? Das war die eine Frage. Und die zweite Frage ist, hat es Bedeutung? Und das habe ich schon kurz angesprochen. Ja, es hat Bedeutung. Es hat nämlich deshalb Bedeutung, weil er für uns gestorben ist und weil er für uns auferstanden ist. So sagt Paulus es einmal. Er sagt, ich lebe jetzt im Glauben an den Sohn Gottes, der sich für mich dahingegeben hat. Für mich. Der Graf Zinzendorf hat das als junger Mann erkannt. Der war auf einer Reise in Düsseldorf, sah er ein Bild in einer Galerie, da war ein gekreuzigter Jesus gemalt. Und dann stand darunter, das habe ich für dich getan, was tust du für mich? Und darüber hat er meditiert und hat gesagt, das hat Jesus für mich getan. Er ist für mich gekommen, er ist für mich gestorben, er ist für mich auferstanden. Was tue ich für ihn? Und das hat sein Leben umgekrempelt. Und deswegen diese zweite Frage jetzt am Ende, hat es Bedeutung? Ja, es hat Bedeutung, weil es für dich passiert ist. Und deswegen ist Glaube nichts Abstraktes und Glaube ist nicht auch nicht nur ein Fürwahrhalten von irgendwelchen Gedanken, sondern Glauben ist immer, dass du die Hand von ihm nimmst, dass du sagst, ja Jesus, ich gehe mit dir durch das Leben. Ja Jesus, du und ich, wir gehören zusammen. Ja Jesus, ich will mich mit dir verbinden. Thomas sagt nicht nur, du bist der Herr und der Gott, nein, er sagt, du bist mein Herr und mein Gott. Und das ist das Entscheidende, dass du dahin kommst und dass du merkst, es ist für mich, es ist auch nicht nur für die besonders Frommen oder für die Erfolgreichen, sondern es ist für mich, für jeden, aber auch für mich. Thomas versteht es. Und er wird dann zum Apostel des Ostens. In Indien, wenn man nach Südindien kommt, findet man die Thomas-Christen. Von Thomas wird berichtet von ganz frühen kirchlichen Schriftstellern, dass er nach Osten gewandert ist, erst nach Syrien und dann weiter in den heutigen Iran. Und vielleicht stimmt es sogar, dass er bis nach Indien gekommen ist. Oder vielleicht sind nur die, die durch ihn zum Glauben gekommen, aus Syrien und dem Iran weiter bis Indien gewandert. Jedenfalls heute gibt es noch eine fast 2000 Jahre alte Christenheit in Südindien, die ihren Ursprung hat in diesem Thomas, von dem wir in Johannes 20 lesen. Diesen Thomas, der damals gesagt hat, mein Herr und mein Gott. Das heißt, dieser Glaube dieses einen Thomas, die Erfahrung mit Jesus von diesem einen Thomas, hat Auswirkungen auf viele, viele Menschen durch die Generationen hindurch. Und das ist übrigens auch deine Chance. Wie du dein Leben heute lebst, hat Auswirkungen auf andere. Wenn du als Christ erkennbar lebst, wenn du zu Jesus sagst, mein Herr und mein Gott, und wenn du es nicht nur sagst, sondern meinst und so lebst, wird dein Leben eine Segensgeschichte entwickeln, die vielleicht noch in Generationen, wenn nicht Jesus vorher wiederkommt und diese Welt vollendet in Frieden und Gerechtigkeit, vielleicht noch in Generationen Segensspuren hinterlässt. Wenn du es nicht tust, wird dein Leben so sein, wie es ist. Aber was für eine Chance, was für eine Erfahrung, die der Thomas, das konnte der nicht ahnen, vielleicht guckt er jetzt vom Himmel und freut sich drüber, dass noch 2000 Jahre später es Menschen gibt, die letztlich durch seinen Glauben zum Glauben gekommen sind. Von der Skepsis zum Vertrauen. Du kannst diesen Weg gehen. Und vielleicht gibt es jemand, ich komme jetzt zum Abschluss, vielleicht gibt es jemand, der sagt, Roland, das ist eigentlich mein Thema. Aber ich habe noch nie mit jemandem geredet und habe das noch nie ganz offen so gesagt, weil ich irgendwie mich auch geschämt habe wegen meiner Zweifel. Ich möchte dich ermutigen, dass du mit mir oder mit Guido oder mit Elke oder mit irgendeinem anderen Menschen, den du kennst, hier sind eine ganze Reihe Leute, die du ansprechen kannst. Oder Leute, die heute Abend nicht hier sind, aber von denen du weißt, dass sie Christen sind, die auch ihren Glauben durchdenken, dass du mit denen redest und sagst, pass mal auf, darf ich mal mit dir reden? Ich habe hier ein Thema. Ich möchte, wie der Thomas, von der Skepsis zum Glauben kommen. Mir ist das ganz wichtig, dass wir nicht nur Erfahrungen der Gemeinschaft haben, die sind wichtig. Dass wir nicht nur Erfahrungen der Nähe Gottes haben, das ist wichtig. Aber dass wir auch in unserem Intellekt, in unserem Verstand zu dieser Überzeugung kommen. Es ist wahr und deswegen hat es Bedeutung für mich. Und deswegen kann ich sagen, mein Herr und mein Gott. Herr, wir danken dir, dass du den Thomas damals an dich rangelassen hast, ganz nah, obwohl er gezweifelt hat. Du hast ihn angesprochen, Herr, und so redest du auch jetzt uns an und sagst uns, komm zu mir und stell deine Fragen und berühre mich und erlaube, dass ich dir Glauben schenke. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du mich und uns immer neu in diese Gegenwart von dir ziehst und dass unser Zweifel und auch unsere Fragen, unsere Trauer vielleicht, all das Antworten findet in deiner Liebe und in deiner Gegenwart. Amen.